Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich richtig, hier zu sein und ich freue mich, euch zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, 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 sehr begeistert von dieser Gemeinde und bin Gott unendlich dankbar, Teil dieser Gemeinde sein zu dürfen. Und das liegt an... Das war aber ein bisschen wenig Applaus, aber ihr könnt gleich noch mehr applaudieren. Ich bin so begeistert, gerade was ich in den letzten 14 Tagen in dieser Gemeinde erlebt habe, an Einsatz, was Leute bringen, an Leidenschaft, was sie reinbringen, an Herzblut und das alles, damit Menschen eine Begegnung mit Gott haben können. Menschen bringen sich ein, weil sie eine Leidenschaft für diese Stadt haben. Das ist an unterschiedlichen Momenten mir in den letzten 14 Tagen nochmal sehr aufgeploppt und ich habe Gott, wie ich gesagt, ich danke dir dafür, Teil dieser Gemeinde sein zu dürfen. Das ist ein Vorrecht, hier mit euch unterwegs zu sein in Oldenburg. Und mich erfüllt das mega mit Freude, allein heute zu sehen, wie viele Leute sich einbringen, damit so ein Gottesdienst am Laufen ist. Auch da dürfte man richtig fetten Applaus geben, insbesondere einfach auch mal für die beiden Herren dort hinten. Warum? Weil von denen kriegt man immer nur was mit, wenn es nicht läuft. Und ich finde, ganz oft sonntags kriegt man gar nichts von dem mit. Und das ist einfach mega, wie die ihren Job machen, wie sie sich reingeben. An der Stelle einfach Gott zu ehren mit den Gaben, die sie haben und uns damit zu dienen als Gemeinde. Genau. Ich bete einfach nochmal für uns, für mich. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir in deine Gegenwart kommen können. Ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du unsere Herzen berühren möchtest, dass du zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir dafür, dass wir eine Zeit haben konnten, wo wir einfach ein Stück in deine Gegenwart kommen dürfen, wo wir dir die Ehre geben dürfen. Ich danke dir für dieses Vorrecht und ich möchte dich einfach bitten, dass du auch weiter in diesem Gottesdienst präsent bist, dass du zu uns sprichst und dass du uns Begegnung schenkst mit dir. Amen. Ich habe in der vergangenen Woche habe ich einen Brief erhalten. Also ich mag ja Post. Ich bin auch so ein kleiner Briefkasten-Junkie. Das heißt, ich gehe auch zweimal am Tag zum Briefkasten und gucke, ob nicht doch noch was gekommen ist. Oder wenn wir auf dem Weg zum Einkaufen sind, auch dann gehe ich zum Briefkasten hin, obwohl das voll unlogisch ist, sagt meine Frau, weil du setzt dich danach hier ins Auto und fährst weg. Egal, ich mag Briefkästen, ich gucke da mal rein. Und diese Woche war ein Brief drin, über den habe ich mich richtig gefreut. Dieser Brief hat nämlich ein paar Kilometer hinter sich gebracht. Der kam ungefähr 6000 Kilometer mit dem Flugzeug direkt zu uns, über Land und so weiter. Dieser Brief kam direkt aus Äthiopien. Da habe ich mich mega drüber gefreut, als ich diesen Brief aufgemacht habe. Ab und zu kommen Briefe aus Äthiopien zu uns nach Hause geflattert. Und ich habe mich so sehr über diesen Brief gefreut von unserem kleinen Sammy aus Äthiopien, dem wir seit ein paar Jahren unterstützen dürfen, Teil an seinem Leben haben dürfen. Weil bisher, also der Sammy, der lebt in einem kleinen Dorf in Äthiopien, bisher waren diese Briefe so Ankreuzbriefe. So, dann sind da ganz viele Kästchen vorgegeben, die er dann ankreuzen kann. So, wo lebst du? A, Stadt. B, Dorf. C, keine Ahnung, was gibt's noch auf dem Land oder so. Wie alt bist du? A, ein Jahr. B, zwei Jahre. C, drei Jahre. Und dann konnte er das immer ankreuzen. Aber das war jetzt der erste Brief, den er selber geschrieben hat. Mit seinen 9 Jahren hat er endlich gelernt, ein bisschen zu schreiben. Und ich habe mich da riesig drüber gefreut, so ein bisschen Entwicklungsschritt bei ihm zu sehen. Er ist ein bisschen weitergekommen. Er kann jetzt lesen und schreiben und wir dürfen ein bisschen Anteil daran haben. So ein bisschen das mitbegleiten, das Leben eines so kleinen Stöpsels, der wächst und wächst und dessen Leben in eine positive Richtung geht und wir dürfen Anteil daran haben. Das hat mich einfach mega gefreut diese Woche. Und gleichzeitig hat es mich an der Stelle auch wieder herausgefordert. Weil an der Stelle, wenn so ein Brief auf deinem Tisch landet, kommst du auch so ein bisschen unter Zugzwang, selber einzuschreiben. Das, was ich am wenigsten habe, gefühlt, muss ich auf einmal einsetzen. Oder ich stehe vor der Frage, setze ich es ein oder nicht. Also nicht mein Geld, sondern meine Zeit. Meine Zeit, 24 Stunden am Tag und die sind schon immer ziemlich ausgebucht. Und auf einmal kommt diese Herausforderung mit der Freude, die so riesig darüber ist, kommt die Herausforderung, habe ich die halbe, habe ich die Stunde Zeit, mir auf Englisch einen abzukrempeln und einen Brief zurückzuschreiben. Und ich habe gemerkt, ganz oft hängt dieses, ich freue mich über etwas, wo Entwicklung passiert im Reich Gottes, wo Menschen eine positive Entwicklung nehmen, hängt gleichzeitig wieder zusammen mit einer Herausforderung. Das ist wie in so einem Kreislauf, Freude, Herausforderung, Freude, Herausforderung. Und da möchte ich heute euch ein bisschen mit hineinnehmen in so einen Kreislauf. Jan hat in der letzten Woche unsere neue Predigtreihe gestartet, die da heißt Gemeinsam die Welt bewegen. Wir haben Großes vor. So, gemeinsam die Welt bewegen und hat schon gesagt, wir haben als Grundlage einen Bibeltext aus Matthäus 25 und das ist Jesus' letzte Unterweisung an seine Jünger vor seiner Kreuzigung. Er nimmt sie das letzte Mal noch mit zu sich und sagt ihr nochmal richtig, wo es lang geht, wollte ich gerade sagen, sagt ihr nochmal, hey, das ist mir wichtig, das möchte ich euch mitgeben, die letzten Worte vor seiner Kreuzigung. Wenn ihr mir nachfolgt, dann heißt das, dass ihr gewisse Dinge umsetzt, dass ihr gewisse Dinge tut, wo ihr darauf achtet. Und ich glaube, er wollte seine Jünger nochmal richtig heiß machen. Und diesen Bibeltext möchte ich einfach auch nochmal mit uns lesen, weil der für die ganze Predigtreihe auch in den nächsten Wochen so die Grundlage ist. Und dann können wir ihn mindestens zweimal gelesen haben, das ist gut. Matthäus 25, Vers 34 bis 40. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und auch das möchte ich aus der letzten Woche nochmal wiederholen, was Jan schon gesagt hat. Bei diesem Text geht es nicht um eine Drohgebärde, wo Jesus sagt, hey, pass mal auf, wenn ihr das nicht tut. Weil den Text, wenn du ihn weiterliest, geht es nochmal in umgekehrte Reihenfolge. Das, was ihr mir nicht getan habt oder das, was ihr einem meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Das ist keine Drohgebärde von Jesus, sondern es ist ein Stück Motivation. Er möchte seinen Jüngern sagen, hey, guck mal, ihr seid in meiner Nachfolge und das bedeutet, dass ihr so lebt wie ich. Denn das ist genau das, was Jesus getan hat. Es geht ihm nicht darum, den Jüngern ein schlechtes Gewissen zu machen. So, das und das habt ihr nicht getan. Sondern er möchte sie packen und mitnehmen. Er möchte sie motivieren. Möchte ihren Fokus auf die wichtigen Dinge setzen. Es geht nicht um schlechtes Gewissen, sondern um Fokussierung und Motivation. Und deswegen möchte ich heute auch nicht 30 Minuten mit euch irgendwie auf die Tränendrüse drücken, am Ende zum Spendenaufruf irgendwie aufrufen. Da wäre zwar auch Menschen mitgeholfen letztlich, aber ich glaube, das ist nicht das göttliche Prinzip, nach dem wir suchen sollten in den ganzen Dingen. Und das ist auch nicht Gottes Sicht der Dinge und Gottes Realität. Und da wollen wir noch schauen, was sind Gottes Realitäten, was ist ihm wichtig, was versteckt sich vielleicht in einigen Dingen, was ist da für unser Leben relevant. Da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Ende September haben mehr als 150 Staats- und Regierungschefs in New York zusammengesessen. Ja, der UN-Rat hat getagt und große Leute waren mit dabei. Und sie haben neue Entwicklungsziele für die nächsten 15 Jahre vereinbart. 17 Ziele haben sie beschlossen, die bis 2030 erreicht werden sollen. Und vielleicht habt ihr sie in den Nachrichten mitbekommen, war schon sehr entscheidend, wenn da so viele wichtige Leute zusammenkommen und so ein bisschen über die Zukunft der Welt entscheiden oder sich schlaue Gedanken dazu machen. Und wir wollen ja heute auf das Thema Armut drauf gucken. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein guter Hinweis, einfach ein bisschen Armut mal ein bisschen zu definieren. Was bedeutet eigentlich Armut? Was fasst man eigentlich darunter? Und ich habe gedacht, nehmen einfach mal 6 hier raus, die, finde ich, sehr stark das Thema Armut beschreiben. Das erste Ziel, was dort vereinbart wurde, ist der Kampf gegen Armut, so haben sie es genannt. Spätestens im Jahr 2030 soll niemand auf der Welt mehr von weniger als $1,25 pro Tag leben müssen. Im Moment sind es nämlich 836 Millionen, die weniger Geld zur Verfügung haben und damit gelten sie halt extrem arm. 836 Millionen. Das zweite Ziel, haben Sie gesagt, das ist der Kampf gegen Hunger. 10% aller Menschen auf der Welt sind unterernährt. jeder Zehnte. Und um dieses Problem zu bekämpfen, sieht die Agenda 2030 vor, die Produktivität und das Einkommen von Kleinbauern zu verdoppeln. Finde ich gut. Ziel 3 ist Gesundheit. Auch das ist letztlich etwas, was durch Armut hervorgerufen wird. AIDS, Tuberkulose und Malaria und andere Krankheiten sagt die Agenda 2030 den Kampf an. Auch die Geburten- und Kindersterblichkeit soll radikal gesenkt werden. Trotzdem, obwohl man vor 15 Jahren schon mal Ziele sich gesetzt hat, sterben jährlich immer noch 6 Millionen Kinder vor ihrem 5. Geburtstag. Ziel 4 ist Bildung. Auch das ist etwas, wo man langfristig investieren möchte. Auch das zählt letztlich in einen Bereich von Armut mit hinein. Alle Jungen und Mädchen sollen eine Grundschule sowie eine weiterführende Schule besuchen. Insgesamt sind es im Moment nämlich nur 91% der Kinder. Dann geht es noch um Geschlechtergleichstellung, wo es heißt, die Diskriminierung von Frauen und Mädchen soll ebenso wie Gewalt gegen das weibliche Geschlecht ein Ende haben. Auch dort, wenn man sich so ein bisschen in diese Thematik eingräbt, was hat es eigentlich mit Zwangsprostitution auf sich und so weiter. Das hat alles etwas mit dem Thema Armut zu tun. Also wenn wir nachher über Armut sprechen, möchte ich einfach nur so ein bisschen breiteren Rahmen aufbauen und sagen, was fällt eigentlich alles darunter? Was meint letztlich auch die Bibel damit? Genau, und Ziel 6, Zugang zu Trinkwasser und sanitären Anlagen. Über 600 Millionen Menschen haben derzeit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und bis 2030 soll sich das geändert haben. Und ich denke, das sind Ziele, die sich dort gesetzt wurden, die mit der Bibel zumindest zu 99% absolut vereinbar sind und wo man sich mit reinhängen kann, wo man sagen kann, okay, das ist etwas Gutes, dafür können wir beten und ich hoffe, dass das nicht einfach nur leere Worte sind, sondern dass dort wirklich etwas passiert. Ich bin dankbar für unsere Politiker, die so etwas vorantreiben wollen. Und auch da sind wir, glaube ich, als Christen gefordert, das Gute zu sehen, zu unterstützen und mit für zu beten. Ich möchte einen Aspekt vom Thema Armut, möchte ich heute mal einen Aspekt besonders herausgreifen, was die Bibel uns dazu sagt. Und zeigen, dass dieses Armen helfen und sich ihrer anzunehmen, wenig mit dem Regelwerk zu tun hat. Also beim Christsein geht es nicht darum, dass du ein Regelwerk erfüllst. So, das ist die Liste, das musst du machen, dann bist du ein guter Christ. Das ist es nicht. Und auch sich der Armen anzunehmen, steht auch nicht in diesem Regelwerk drin, hat also auch nichts mit einem Regelwerk zu tun. Sondern es geht vielmehr um einen Aspekt deiner Gottesbeziehung. Es verleiht deiner Gottesbeziehung einen Ausdruck, wie du armen Menschen begegnest. Und als Ausgangspunkt habe ich folgenden Bibelvers aus Sprüche 14, Vers 31. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Das ist aus der Elberfelder. Ich lese es einfach nochmal aus einer anderen Übersetzung. Dort heißt es, wer den Armen unterdrückt, beleidigt seinen Schöpfer. Wer aber dem Armen hilft, ehrt Gott. Normalerweise sagt man in der Bibel ja, guck mal, in welchem Kontext das Ganze drinsteht. Bei den Sprüchen ist es häufig so, da gibt es nicht so den Kontext. Ja, also im Vers davor zum Beispiel steht, Gelassenheit verlängert das Leben, Eifersucht aber zerstört es. Das ist eine Weisheit vielleicht für dich heute Morgen. Aber das steht jetzt in keinem Kontext drin. Also müssen wir an anderen Stellen in der Bibel nochmal weiterschauen, was bedeutet das eigentlich. Aber vom Grundsätzlichen her, glaube ich, können wir hier schon was rausziehen. Das, was dieser kurze Bibeltext aussagt, ist ja nun nicht unbedingt so wahnsinnig schwer zu erfassen. Ne? Also grundsätzlich geht es darum, wenn ich dem Armen etwas Gutes tue, wenn ich mich ihrer erbarme, dann ehre ich Gott. Aber ich habe gedacht, verbildlichen ist immer gut. Ich habe gestern auch schon vorgemalt. Und ihr dürft gleich raten, was es denn ist. Was ist das? Ah, ein Rettungsring. Ja, nee, Applaus muss nicht sein. Aber das war so das Symbol, was mir eingefallen ist für, ich bin hier, ich erbarme mich eines Armen. Ja, ich werfe dem Rettungsring zu, jetzt mal symbolisch. Das kann ja ganz vielfältig sein. Und gleichzeitig das, was passiert, was ich dadurch tue, ist, dass ich Gott die Ehre damit gebe. Wo schreibe ich es hin? Da. Ich ehre Gott, wenn ich den Armen unterstütze, wenn ich mich seiner annehme. Aber was bedeutet das eigentlich, habe ich mich gefragt, wenn ich jemanden oder in diesem Fall Gott ehre? Was heißt es eigentlich, jemanden zu ehren, und was bewirkt das vielleicht auch bei Gott? Das steckt für mich dahinter. Und ich habe gedacht, okay, jemanden zu ehren, das bedeutet ja, ihn wertzuschätzen, ihm einen besonderen Wert zuzugestehen, ihm einen besonderen Wert zu geben, ihn für wichtig zu achten, Bedeutung beizumessen, jemanden in seiner Stellung zu respektieren, so ein bisschen so den Scheinwerfer zu nehmen, auf ihn zu richten, ihn in ein gutes Licht zu stellen, ihn glänzen zu lassen, gut über ihn zu reden, eine Lobeshymne über ihn anzustimmen. Das ist doch das, was man damit verbindet, wenn man jemanden ehrt. Oder wenn man einen Ehrengast zu Besuch hat, der wird besonders gewürdigt, vielleicht aufgrund seines Alters, vielleicht aufgrund seiner Verdienste, aufgrund seiner Stellung. Der Ehrengast bekommt einen besonderen Platz am Tisch. Im Theater gibt es sogar die Ehrenloge, wo du dich hinsetzen darfst, wenn du denn der Geehrte bist. Oder wenn der Bundespräsident den Verdienstorden Leuten anhängt, dann ist dort die Presse da, die macht Fotos, da ist eine feierliche Stimmung. Man hat ein Symbol, was man jemandem anheftet. Und in dem Moment, wo der Präsident diese Auszeichnung dir anheftet, stehst du im Mittelpunkt, du bist der Geehrte. Dir kommt diese Ehre auf einmal zuteil. Das ist es, wenn ich jemandem die Ehre gebe. Jemanden zu ehren bedeutet, ihn zu erheben, ihn wichtig zu machen, ihm Gewicht beizumessen. Und Gott sagt, wenn du dem Armen hilfst, wenn du sich seiner erbarmst, dann ehrst du mich. Dann gibst du mir einen Stellenwert, dann gibst du mir einen besonderen Stellenwert, dann erhebst du mich. Du gibst mir Wertschätzung, du misst mir Gewicht bei. Der Pastor Timothy Keller, dem ein oder anderen dürfte der bekannt sein, ein sehr kluges Köpfchen, hat in seinem Buch Warum Gerechtigkeit folgenden Satz geschrieben. Wenn wir als Gläubige nicht auf das Schreien und Bitten der Armen hören, verweigern wir, zu welchen Glaubensüberzeugungen auch immer wir uns bekennen mögen, Gott die Ehre. Das bedeutet, wir ehren Gott immer in dem Maß, wie wir auch seine Geschöpfe, wie wir seine Menschen ehren. Wenn wir Wiederherstellungsprozesse anstreben bei Menschen, und wie gesagt, das ist ja ganz vielfältig, sodass Menschen letztlich ihre Würde wiedererlangen, ehrt das Gott, ehrt das ihren Schöpfer. Wichtiger Satz, wir ehren Gott immer in dem Maß, wie wir auch seine Menschen ehren. Und das gilt nicht nur in dem Bereich, wo wir den Armen und Hilfsbedürftigen beistehen, sondern das gilt generell, dieses Prinzip. In Römer 13 kann man das nachlesen. Da geht es kurz zusammengefasst, Ehre, wem Ehre gebührt. Dort kann man das sehen. Ehren wir Autoritäten, ehren wir Vater und Mutter, ehren wir die ältere Generation, ehren wir die Leiterschaft, ehren wir den Ehepartner. Daran misst sich, wie viel Ehre du letztlich Gott entgegenbringst. In dem Maß, wie wir Menschen ehren, ehren wir auch Gott. Paulus schreibt in Galater 2, dass er vor die Leiterschaft der Jerusalemer Gemeinde getreten ist, sich ihnen untergeordnet und für seine Mission sich ihren Segen geholt hat. Und dann schreibt er, dass sie all dem, was er so gesagt hat, was er dort vorgetragen hat, nichts hinzuzufügen hatten, außer den einen Punkt. Galater 2, Vers 10. Nur eines haben sie uns nahegelegt. Wir sollten nicht vergessen, die Bedürftigen zu unterstützen. Und darum habe ich mich nach Kräften bemüht. Und ich weiß von einigen von euch, und vermutlich sind es noch viele, viele mehr, dass ihr euch für die einsetzt, die von Armut betroffen sind. Sei es, dass ihr finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellt, sei es, dass ihr Patenkinder habt, sei es, dass ihr Zeit in Vereine investiert, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, sei es, dass ihr euch für politische Lösungen engagiert, die zur Armutsbekämpfung, dass ihr euch dafür engagiert, dass ihr Kinder in eurer Familie aufnehmt, dass ihr auf die Philippinen fahrt, um dort Menschen zu dienen, sei es, dass ihr nach Südafrika reist, um dort Menschen zu dienen, sei es, dass ihr Zeit mit Flüchtlingen verbringt, sei es, dass ihr Schuhkartons packt, um Kindern frohe Weihnachten damit zu bescheren. Oder vielleicht der von Altersarmut betroffenen Nachbarin hilft. Oder. Ihr selber könnt diese Liste ergänzen. Und ihr macht nicht nur einen gewaltigen Unterschied im Leben von Menschen und ermöglicht letztlich, dass ganze Lebensläufe neu geschrieben werden, sondern ihr gebt Menschen Würde zurück und ihr messt letztlich Gott damit Bedeutung zu. Ihr gebt Gott damit Gewicht, wenn ihr das tut. Ihr erweist Gott selbst die Ehre. Und ich glaube, ihr könnt mit Paulus sagen, wir haben uns nach Kräften bemüht. Das, was ich sehe bei vielen, was ich von vielen höre, glaube ich, ja, da stehen die Engel im Himmel und sagen, yes, come on, weiter so. Als Gemeinde unterstützen wir ja regelmäßig auch Projekte in Südafrika. Sibongile haben wir über einige Jahre unterstützt, Heim für schwerst mehrfachbehinderte Kinder. Dann haben wir Zikomo, ein ähnliches Projekt in Sambia, unterstützt. Und all das steht immer in Verbindung mit einer Person, Marco Spalke, der vor ein paar Wochen auch hier war, ein bisschen was berichtet hat. Und als wir vor 2,5 Jahren mit einer Gruppe in Kapstadt waren, hat Marco eine Bitte an uns herangetragen. Er hat gesagt, das, was die eigentlich im Moment brauchen, wäre sowas wie eine Basis in Deutschland. Eine Organisation, die auf dieser Seite der Welt in Deutschland als Basis fungiert. Und mit einiger Anlaufzeit ist uns das auch gelungen, so eine Organisation zu gründen. Und die besteht zu einem Großteil aus Leuten aus dieser Gemeinde. Und so könnte man sagen, das ist eigentlich so ein verlängerter Arm der Gemeinde. Und deswegen möchten wir euch da an dieser Stelle auch mal ein bisschen mit hineinnehmen. Wie sind wir als Gemeinde eigentlich in diesem Bereich schon unterwegs? Was passiert eigentlich schon? Und so ein bisschen daran teilzuhaben, was wir bewirken können, wie wir gemeinsam die Welt bewegen. Und ich möchte mal Jörg Maushake nach vorne bitten, der ist zweiter Vorsitzender in diesem Verein. Der erste ist Ingo, der ist leider nicht da. Genau, und ein Mikro kommt von Leonie.
Jürgen ist natürlich auch in dem Verein. Eigentlich könnte er das viel besser als ich. Aber er macht jetzt eine kleine Pause. Und ich möchte ein bisschen was über HOSA euch erzählen. HOSA, Hoffnung südliches Afrika. Ich hab mir überlegt, wie mache ich das? Ne? Wie 5 Minuten Zeit, was erzählt man? Und ich habe gedacht an das berühmte Fahrstuhlgespräch. Also ich bin im Fahrstuhl, erster Stock, mit jemandem allein. Und er fährt mit mir in den 5. Stock, kommt mit mir ins Gespräch. Du, und sag mal, Jörg, was bewegt dich eigentlich? Ich habe da gehört, irgendwas mit HOSA. Und das war für mich die Herausforderung, eben zu sagen, okay, was erzähle ich dem bis zum 5. Stockwerk? Was soll der wissen, wenn er oben im 5. Stockwerk angekommen ist? Also er soll wissen, die Leute von HOSA arbeiten im südlichen Afrika. Das sind im Moment die Familien Auras, die kennt ihr noch nicht so, und die Familie Spalke. Und diese Leute, die gehen in die Gefängnisse, die gehen zu den Ärmsten der Armen, die gehen zu denen, die nichts zu essen haben, die keine Hoffnung mehr haben, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen, die obdachlos sind, zu den Sterbenden. Und dort gehen sie hin. Und sie haben eine Botschaft. Und sie haben eine Botschaft, ihr seid nicht vergessen. Es gibt einen liebenden Gott, der hat euch nicht vergessen. Und diese Menschen begegnen in diesen Familien Gott. Und diese Hilfe ist nicht nur, das ist schon viel, das Evangelium, die frohe Botschaft, ihr seid nicht vergessen. Die Hilfe ist auch praktisch. Diese Hilfe ist praktisch mit Nahrungsmitteln, mit Schulung. Einfach, dass Dinge geändert werden können. Das sollen die Leute wissen, wenn sie über HOSA nachdenken. Und noch eins sollen sie wissen. HOSA ist eine Missionsgesellschaft aus der FCG in Oldenburg. Also diese Gemeinde hat eine kleine eigene Missionsgesellschaft. Kannst du nächste Folie mal? Und warum sollte eine Gemeinde eine Missionsgesellschaft haben? Es gibt schon Dutzende. Also ich kenne Dutzende in Deutschland. Und da ist mir dieser tolle Brief, den wir im Sommer bekommen haben, das ist das beste Argument. Hosa Oldenburg hat von Ein Herz für Kinder 107.000 Euro bekommen für eine Arbeit in Südafrika, in Sevendlan. Und dieses Geld, ganz sicher, hätten sie nicht bekommen, wenn wir hier nicht eine kleine, feine Missionsgesellschaft haben. Weil wir haben hier die Struktur, dass wir, man kann über Bild denken, wie man will, aber das ist eine gute Aktion, weil wir ihnen von uns aus eine verlässliche Struktur bieten können. Wir können ihnen eine Spendenquittung ausstellen. Wir können ihnen Ansprechpartner hier sagen, wir sind verlässlich für sie Partner. Und deswegen engagieren sie sich und können sich engagieren. Und deswegen haben wir eine kleine, feine Missionsgesellschaft. Und Mission kann man ja auf mehrere Art und Weise betreiben. Ich denke da an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ihr kennt die alle, die Geschichte. Da fällt einer unter die Räuber, ist kaum noch am Leben, es kommen Leute vorbei und einer hilft ihm. Und dieser einer, das könnte auch einer von Hosa sein. Aber Hosa macht auch noch einen Schritt weiter. Weil man kann die Geschichte auch denken, hey, was muss man eigentlich tun, dass auf dieser Straße nach Jericho keiner mehr unter die Räuber fallen muss? Was muss man tun, damit dieses Morden auf der Straße, das Ausrauben auf der Straße aufhört? Und auch das machen wir. Ich werde das gleich an zwei Projekten eben einmal kurz erläutern. Wir ändern mit Hosa auch Strukturen und dafür brauchen wir dieses Geld. Also, wir bringen Bildung, damit Leute aus Armut kommen können. Wir bringen ihnen Hoffnung, Seelsorge, damit Dinge heilen können. Und dafür braucht es Strukturen. Und dafür haben wir diese kleine, aber feine Missionsgesellschaft. Und wir sind anders als die anderen. Wir wollen kein großer Missionstanker werden, sondern eher, wir wollen Schnellboote sein. Und wir wollen schnell zu den Menschen und dort, wo die Not ist, dort wollen wir schnell und unkompliziert helfen. Und wir wollen uns auch schnell wieder zurückziehen, wie das in Sibongile geschehen ist. Wenn Dinge eigenständig laufen können, müssen sie nicht mehr unter dem großen Dach von Hosa laufen, sondern können eigenständig laufen. Und so wollen wir arbeiten. Hosa darf wachsen noch, da dürfen noch andere Missionare, andere Menschen mitarbeiten. Momentan sind wir klein, aber ich denke, es wird wachsen. Und da sind die Bilder weg. Wunderbar. Aber wir brauchen keine Bilder. Botschaft statt Bilder. Also. Also, jetzt Bilder statt Botschaft. Es geht um das Projekt Sevendlan. Ein Herz für Kinder hat 107.000 Euro für dieses Projekt gespendet. Das ist ganz neu. Die hier beim letzten Mal bei Marco waren, haben schon etwas davon gehört. Es ist gestartet, leider mit einem Todesfall. Es ist gestartet damit, dass ein Säugling in einem Winter gestorben ist. Dieses Gebiet, Sevendlan, war unter dem Radar von allem. Und Marco und seine Familie haben dieses Gebiet entdeckt. Und irgendwann war ihr Herz auch durch diesen Todesfall so angerührt, dass sie hier angefangen haben zu arbeiten. Da sind ungefähr 130 Erwachsene, 80 Kinder. Da ist Drogen, Kriminalität, da ist Ausbeutung, Verletzung. Dort lebt sozusagen, leben die Menschen, mit denen keiner mehr etwas zu tun haben will. Und hier entsteht eine Suppenküche. Es gibt das richtig einzig gute Gebäude, ist das Gebäude von Hosa jetzt, eine Suppenküche, in der auch nachher Vorschule stattfinden soll, in der Drogenaufklärung stattfinden soll, Prävention. Und das ist schon entstanden. In kurzer Zeit, durch das Geld, das im Sommer gekommen ist, ist das dieses Gebäude entstanden und ist diese Arbeit entstanden. So. Seven Delan. Dort wird es weitergehen und den Menschen wird geholfen werden und sie werden Perspektive und Hoffnung für ihr Leben gewinnen können. Sie werden auch irgendwann Arbeit haben, Projekte werden entstehen, dass dort die Menschen auch sich selbst gut versorgen können. So. Seven Delan. Ein anderes Projekt, was ich euch kurz vorstellen will, das ist ein Projekt der Familie Auras. Das ist ein Busprojekt. Ich habe schon gesagt, Hosa will schnell sein, will flexibel sein, will in die Gebiete, in die keiner geht, die unter dem Radar sind. Und dafür ist dieser Bus gedacht. Dieser Bus soll durch Kapstadt fahren, zu den Jugendlichen, zu den Drogenabhängigen. Und es wird Jugendarbeit geben mit diesem Projekt, mit diesem Bus. Dort wird Drogenprävention stattfinden, dort wird Seelsorge stattfinden und den Menschen und den jungen Menschen Wertschätzung und Hoffnung und Perspektive gegeben werden. Und meine Herausforderung heute Morgen ist, und ich schaue jetzt zu TNT, ihr seid irgendwie Jugendliche und ihr entscheidet ja selber. Aber die Frage ist, wäre das nicht ein Projekt für TNT? Eine Patenschaft für diesen Bus? Wie immer das aussieht. Ich könnte mir vorstellen, Miles for Hope. Ihr überlegt euch Aktionen, dieser Bus muss irgendwann, es sind schon etliche 10.000 Euro auf unserem Konto, der Bus wird nächstes Jahr gekauft werden. Das Projekt startet definitiv, aber er muss unterhalten werden. Der fährt auf der Straße. Mit Gebet, aber auch mit Benzin. Also, überlegt, vielleicht könnt ihr sagen, das wäre eine Geschichte für uns und wir unterstützen das. Irgendwann im nächsten Jahr, es können auch Leute für ein Praktika dorthin. Es kann eine Jugendgruppe hin und diese Arbeit vor Ort mit unterstützen. Impuls, ihr überlegt das, wäre das etwas für TNT zu sagen, hey, diese Busarbeit in Kapstadt ist auch unsere Busarbeit. Was treibt uns eigentlich an? Und es ist dieser Vers aus Jesaja. Und ich lese ihn jetzt gar nicht ganz vor, weil wir haben viel, viel aus der Bibel schon heute gehört. Aber letztlich, nehmt euch der Hungernden an. Das ist ein Auftrag. Aus der Geschichte kommen wir nicht raus, so oder so nicht. Und das ist die Basis und die Vision unserer Arbeit auch von Hosa. Und letztlich ist Hosa auch FCG Oldenburg. Wer mit Hosa in Kontakt bleiben möchte, wer mehr erfahren möchte, der hat die Möglichkeit, den letzten Jahresbericht zu bekommen. Den schicke ich ihm per E-Mail zu. An unserer wunderbaren Infotheke, da ist eine Liste. Da braucht ihr nur eure E-Mail-Adresse, keinen Namen oder sonst etwas, nur E-Mail-Adresse eintragen. Dann schicke ich euch, da sind mehr Informationen drin, den Jahresbericht zu. Und wenn ihr wollt, wir geben unregelmäßig in naher Zukunft einen Newsletter raus, könnt ihr euch ankreuzen, dann kriegt ihr, nicht jede Woche, versprochen, aber hin und wieder Informationen über Hosa. Ziel war es von mir, dass ihr wisst, hier in dieser Gemeinde gibt es eine kleine Missionsgesellschaft, Hosa, die sich mit eurer Hilfe und für euch im südlichen Afrika engagiert und ihr seid Teil dessen, so oder so. Und wir sind engagiert als Gemeinde und das ist eigentlich auch eine frohe Botschaft. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, wie Jörg das schon gesagt hat, ich bin froh und dankbar, dass wir als Gemeinde so unterwegs sind. Und ich glaube, dass Gott sich daran freut, dass wir so unterwegs sind und dass wir seinen Auftrag umsetzen. Ich möchte mal ein bisschen zurück zu meiner Grafik dort, denn die ist noch nicht ganz fertig. Und ich möchte, auch wenn Jörg gesagt hat, wir haben schon viel in der Bibel gelesen, aber nochmal so einen kleinen Vers rausgreifen aus 1. Samuel. Und dort ist ein Priester mit seinen beiden Söhnen und die sind im Tempeldienst und machen das. Aber seine beiden Söhne, die betreiben ein bisschen Schindluder. Und dann kommt so das Wort vom Herrn. Und dort heißt es, und mir geht es weniger um die Geschichte, sondern um diesen einen Vers, in dem nämlich etwas deutlich wird. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. Das heißt, Gott spricht hier von einem Kreislauf. Deswegen habe ich gesagt, das ist noch nicht fertig. Er sagt, wenn ihr mich ehrt, und wir haben gerade gesagt, das geht unter anderem dadurch, wie wir den Armen begegnen oder wie wir andere Menschen ehren, dann werde auch ich euch ehren. Wir werden Ehre zurückerhalten von Gott. Das verspricht er hier in diesem Vers. Das heißt, mein Handeln hat Auswirkungen auf das Gewicht, das Gott mir beimisst. Meine Taten haben Auswirkungen auf das, wie Gott mich weiter gebrauchen wird, auf das, wie Gott auch Dinge in meinem Leben umsetzt. Gottes Prinzip der Ehre ist keine Einbahnstraße. Ein gelebtes Prinzip der Ehre setzt letztlich Segen frei und wird immer die Gegenwart Gottes anziehen und verstärken. Das ist ein Prinzip, dessen wir uns bewusst sein müssen. Wenn wir Gott die Ehre geben, wird er auch uns ehren. Das verspricht er. Und Gottes Gegenwart wird zunehmen, wenn wir ihn ehren. Und ich glaube, es gibt nichts, was wir uns mehr wünschen können, als dass Gottes Gegenwart bei uns stetig zunimmt. Denn dann werden wir geniale Dinge mehr und mehr erleben. Wenn wir Gott ehren, wird er uns ehren, aber es wird auch Segen in unserem Leben freisetzen. Und ich habe nur mal ganz kurz wieder Bibelverse, weil ich kann euch ja viel erzählen, aber wenn es nicht in der Bibel steht, ist es Blödsinn. Zum Beispiel steht in Apostelgeschichte, er sagte, Cornelius, deine Gebete sind erhört worden und deine Geschenke an die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Gott guckt da nicht drüber weg, über das, was du Gutes tust. Deine Geschenke an die Armen, deine Taten bewegen Gott. Er nimmt das wahr, es ist ihm nicht egal. Das, was du schon tust, vielleicht sind es die kleinen Dinge, an die du im Moment noch nicht mal mehr denkst. Gott nimmt das wahr. Oder Psalm 41. Glücklich ist, wer für die Armen sorgt. Wenn er in Not gerät, rettet ihn der Herr. Hey, das ist meine Versicherung für schlechte Zeiten. Eine bessere gibt's gar nicht. Sprüche 19, wer dem Armen hilft, leiht dem Herrn und er wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Das ist die absolute Win-Win-Situation. Ich verliere gar nichts. Ich gewinne auf jeden Fall dabei. Auch in Sprüche, wer dem Armen gibt, dem wird es an nichts fehlen. Fehlt irgendjemandem was? Ich hätte eine Lösung für dich. Wer aber die Augen vor der Armut verschließt, wird verflucht sein. Gott sagt hier, ich will dein Versorger sein und dir wird es an nichts fehlen, wenn du dich für meine Anliegen einsetzt. Wenn du mich ehrst und wenn du dich für die Armen einsetzt, dann werde ich dein Versorger sein. Ich stelle mich auf deine Seite, wenn du mein Reich an die erste Stelle setzt. Oder Markus 10 noch, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm, geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Wir können also ein Bankkonto mit Ewigkeitsgarantie einrichten. Auch das ist das, was Jesus uns hier sagt. Du kannst für die Ewigkeit vorsorgen. Es wird einen Unterschied machen, wie wir unser Leben hier leben, auf die Ewigkeit. Dabei geht es nicht um Werkgerechtigkeit, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Das ist da nicht mit gemeint, aber es wird einen Unterschied machen und darüber entscheidet dein Leben hier auf Erden. Die entscheidende Frage bei all diesen Versen ist ja, glaube ich das, was dort steht? Glaube ich diesen Verheißungen? Und Glauben heißt nicht, es für richtig halten und sagen, ja, ja, stimmt. Sondern Glauben hat immer etwas mit Praktizieren zu tun. Jakobus ist da sehr deutlich und sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Dein Glaube muss sich immer in Taten, in dem Umsetzen ausdrücken, nicht in dem Wissen. Das bringt nichts. Du hast die Möglichkeit, dich in diesen Kreislauf hineinzubegeben. Oder vielleicht bist du auch schon drin. Ich glaube, viele von euch sind einfach auch schon in diesem Kreislauf drin. Gewisse Zusammenhänge sehen wir gar nicht immer. Wir wissen vielleicht gar nicht, warum hier etwas passiert, wenn ich da von Gott etwas zurückbekomme, warum Dinge so oder so laufen. Ich glaube, es hat Zusammenhänge und wir haben die Chance, jederzeit in diesen Kreislauf einzusteigen. Ich habe am Anfang gesagt, es ist immer ein Stück Freude und Herausforderung wie in einem Kreislauf. Es ist immer wieder auch ein Stück Herausforderung, den nächsten Schritt zu tun. Und der kommt erst. Ich ehre erst Gott, dann ehrt Gott mich, nicht andersrum. Aber ich habe jederzeit die Möglichkeit, hier einzusteigen und Segen von Gott zu empfangen, Ehre von Gott zu empfangen. Darüber entscheidest letztlich du selbst, ob du dich da reingibst. Du kannst dein Geld ja an jeder Ecke loswerden, ja, also wenn du noch keine gefunden hast, bei mir ums Hauseck gibt es auch noch eine. Nein. Dein Geld, deine Zeit, dein Engagement kannst du an jeder Ecke loswerden. Kannst du überall einbringen, ist überhaupt nicht das Ding. Aber manchmal fühlt sich das ja so an wie der Tropfen auf den heißen Stein. Oder das eine Patenkind oder die 20 Mark hier oder was auch immer. Es fühlt sich nach nichts an. Ich kenne das Gefühl, aber ich habe mir angewöhnt zu sagen, nein, es geht nicht nur um den einen, was da passiert, sondern ich möchte den Blick für das größere Ganze sehen. Unsere Predigtreihe heißt, gemeinsam wollen wir die Welt bewegen, so wie Jesus es getan hat. Und wenn ich das Leben von einem Menschen verändere, wo ich mich investiere, verändere ich mindestens letztlich zwei, nämlich meins auch. Und das sagt dieser Segenskreislauf. Wir wollen gemeinsam die Welt bewegen und ich glaube, wir sind dort auf einem guten Weg. Und ich glaube, das ist das, auch das, was Gott uns heute Morgen zusprechen möchte. Ihr seid dort auf einem guten Weg. Bleibt dran. Und ich glaube, dass wir schon dabei sind, selber Segen zu empfangen, auch als Gemeinde, als Kollektiv. Genau. Ich würde gerne noch mit uns beten, vielleicht mit dir aufstehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass es dir immer um Beziehungen geht, dass es dir auch um unsere Beziehung zu dir geht. Ich danke dir dafür, dass du ein Anliegen mit unserem Leben hast und ich danke dir, dass dir all deine Geschöpfe wichtig sind, dass nicht einer wichtiger ist als der andere, sondern dass du möchtest, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir wie Kinder aufeinander Acht haben, wo du drüber stehst und wo du Segen schenken möchtest. Dir ist ein Anliegen, Menschen zu ehren, dir ist ein Anliegen, dass Menschen ein gesegnetes Leben führen. Und es liegt aber zum großen Teil immer an uns und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns die Punkte aufzeigst, wo du mit uns einen nächsten Schritt gehen möchtest. Ich möchte dich aber auch bitten, dass uns bewusst wird an den Stellen, wo wir Bestätigung von dir haben, wo du sagst, das ist gut, wie du unterwegs bist. Ich möchte dich bitten, dass du das in unser Herz hineinpflanzt. Ich möchte dich bitten, dass du uns entsprechende Gedanken schenkst. Ich danke dir für all das, was wir erleben können an Segen von dir. Und wir möchten letztlich dir die Ehre geben. In all den Begegnungen, die wir haben, wo wir Menschen ehren, möchten wir letztlich dir die Ehre geben. Das ist entscheidend, Jesus. Wir wünschen uns das und möchten dich bitten, dass wir dich in unser Herz hineinpflanzt, diese Weisheiten. Amen.